Thema IT-Sicherheit hat in den Medien gerade wieder hohe Wellen geschlagen. Ein fehlerhaftes Software-Update für Windows-Computer hat am vergangenen Freitag und in den Tagen danach in den verschiedensten Lebensbereichen für Probleme gesorgt. Produktionsstraßen bei Automobilherstellern standen still, am Times Square in New York City blieben Werbetafeln leer, Flughäfen mussten den Betrieb einstellen und Krankenhäuser in den Notfallmodus übergehen. Sie haben das sicherlich in der Presse mitbekommen. Das fehlerhafte Update betraf laut Microsoft ca. 8,5 Millionen Windows-Geräte, wohl weniger als 1% aller Windows-Rechner weltweit, eigentlich nicht viel. Trotzdem sind die Folgen massiv und die Kosten der betroffenen Unternehmen gehen in die Millionen. Warum sprechen wir heute darüber? Weil dieses Beispiel zeigt, dass die IT-Sicherheit mit dem gesamten Spektrum ihrer Aufgaben, wie zum Beispiel die Prävention oder aber die Detektion von Vorfällen und eben auch das richtige Handeln im Notfall, eine immer wichtigere Rolle einnimmt. Wir wollen uns heute ganz konkret ansehen, wie gerade Klein- und Kleinstunternehmen, und in diese Größenordnung fallen eben auch die meisten Steuerkanzleien, ihren Einstieg in das Thema IT-Sicherheit finden können. Dazu habe ich mir zum allerersten Mal, seit es unseren Podcast gibt, einen Gast eingeladen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von So geht's sicher, dem Podcast für Datenschutz und IT-Sicherheit in der Steuerkanzlei. Ich bin Christine Munker, Datenschutzberaterin und Geschäftsführerin der Munker Privacy Consulting GmbH. Der Gast der heutigen Folge ist ebenfalls Geschäftsführer unseres Unternehmens und Datenschutzauditor. Herzlich willkommen, Dirk Munker.
Ja, hallo.
Dirk, stell dich unseren Zuhörern doch einmal kurz vor, damit sie wissen, wer uns hier heute Rede und Antwort steht.
Ja, anmoderiert hast du mich ja schon. Ich bin neben dir der zweite Geschäftsführer unseres Unternehmens. Ich befasse mich seit mehreren Jahrzehnten mit dem Thema Datenschutz und Informationssicherheit. Angefangen hat eigentlich alles in meinem früheren Leben als Soldat in der Bundeswehr, als IT-Offizier, später als Abteilungsleiter Personal der IT-Schule der Bundeswehr. Ich war schon immer mit diesen Themen konfrontiert. Ich habe damals Datenschutz für mehrere Liegenschaften verantwortet, Datenschutz in SAP H3 begleitet. Und irgendwann kam dann der Schritt vom Beamtenstatus in die Selbstständigkeit. Wir beide haben uns zusammengetan. Wir haben uns spezialisiert auf die Datenschutzberatung in Steuerkanzleien, haben aber sehr bald gemerkt, dass man Datenschutz eben nicht nur organisatorisch und sagen wir formalistisch angehen darf, sondern dass diese technischen Aspekte mit dem Datenschutz ganz eng verknüpft sind. Und das war der Grund, warum wir seit vielen Jahren unsere Berater eben nicht nur zu Datenschutzberatern, sondern auch zu IT-Sicherheitsberatern aus- und fortbilden. Und das wird zunehmend wichtiger vor dem Hintergrund der Bedrohung, den Klein- und Kleinstunternehmen im Bereich Cybersicherheit heute ausgesetzt sind.
Damit hast du mir schon eine wunderbare Überleitung gegeben, denn du hast dich in den letzten Wochen ganz intensiv mit einer neuen DIN, genauer gesagt einer DIN-Spec, nämlich der DIN-Spec 27076, beschäftigt. Und kannst uns sicher kurz die Hintergründe erklären, warum es genau jetzt eine solche DIN-Spec gibt und warum die ins Leben gerufen wurde?
Ja, diese DIN-Spec, die befasst sich eben genau mit der Zielgruppe Klein- und Kleinstunternehmen. Und vor dem Hintergrund dieser DIN-Spec, das ist eigentlich das eigentlich Neue, wurde ein Cyber-Risiko-Check ins Leben gerufen. Das heißt, auf Grundlage dieser DIN-Spec 27076 gibt es jetzt einen Cyber-Risiko-Check, der von autorisierten Beratern durchgeführt werden darf. Warum kam man auf die Idee, das so zu organisieren? Wir haben eben in diesen kleinen und Kleinstunternehmen keine bzw. häufig eine falsche Risikoeinschätzung, wenn es um das Thema IT-Sicherheit geht. Wir haben weder das Wissen um die notwendigen Maßnahmen noch irgendwelche personellen oder zeitlichen Ressourcen. Das heißt, die Unternehmen, die wissen überhaupt nicht, wo sie ansetzen sollen. Und Selbstchecks, wie man es in der Vergangenheit teilweise versucht hat, die funktionieren nicht. Und die Standards, die es bislang gab, bevor die DIN-Spec 27076 ins Leben gerufen war, die waren einfach zu hoch aufgehängt. Ja, das, was wir machen, das ist ein ganz niederschwelliges Angebot, das ist der Einstieg. Das ist ja das, was diese Klein- und Kleinstunternehmen oft suchen. Wie komme ich überhaupt rein in das Thema? Ja.
Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat dazu ja auch ein ganz spezielles Beratungsangebot gestaltet. Und du hast mittlerweile die Autorisierung erhalten, diese Beratung durchzuführen. Wie du gerade schon gesagt hast, geht es eben gerade um Klein- und Kleinstunternehmen und damit auch Steuerkanzleien. Kannst du uns ganz kurz beschreiben, wie diese Beratung konkret abläuft? Was passiert da? Wie ist die Vorgehensweise? Worauf muss sich ein Unternehmen, das Interesse an diesem Cyber-Risiko-Check hat, einstellen?
Ja gut, es gibt zunächst mal ein kleines Erstgespräch, in dem man dieses Interview vorbereitet, terminiert, sich erste Informationen über das Unternehmen holt. Dann vereinbart man einen Termin. Je nach Komplexität und Größe des Unternehmens braucht man da irgendwo zwischen 2 und 4 Stunden für das Interview. Meistens wird man sich in der Mitte treffen, so bei circa 3 Stunden maximal. Man bespricht dort mit der Unternehmensleitung, mit dem IT-Verantwortlichen im Grunde 6 Handlungsfelder im Unternehmen, die sich aufgliedern in 27 Einzelanforderungen, die mit Fragen verknüpft sind. Und aus diesen Fragen ergeben sich dann Handlungsempfehlungen, die in einem definierten Bericht an das Unternehmen übergeben werden. Und im letzten Step schließt man sich nochmals kurz, üblicherweise im Rahmen eines Webmeetings, und bespricht diesen an das Übernehmen ausgehändigten Bericht.
Jetzt hast du schon eine ganze Menge Fragen erwähnt, die in diesem Cyber-Risiko-Check gestellt werden im Rahmen des Interviews. Das würde uns jetzt natürlich brennend interessieren, um welche Fragen es da geht. Hast du ein paar Beispiele für mich und unsere Zuhörer, welche Themen da im Fokus stehen und wie die Fragestellungen konkret aussehen können?
Ja, wir picken einfach mal ein paar raus. Also es geht wirklich um die absoluten Basics. Also zunächst mal die Frage, wer ist eigentlich verantwortlich im Unternehmen für das Thema Cybersicherheit? Ja, gibt es da eine Person, hat die das entsprechende Fachwissen, bildet die sich regelmäßig aus und fort? Oftmals macht es ja tatsächlich auch Chefin oder Chef in kleinen Unternehmen. Wie gut kennt dieser Verantwortliche seine eigenen IT-Systeme? Weiß er eigentlich, was alles genutzt wird, welche Apps genutzt werden und vor allem, welche Anwendungen für das Unternehmen lebenswichtig sind? Das geht ja vom Computer über Smartphones, Tablets bis hin zu Surfern, Remote-Surfern und irgendwelchen Peripheriegeräten und natürlich gegebenenfalls auch den externen Dienstleister, die sich um diese Themen kümmern. Gibt es eine regelmäßige Datensicherung im Unternehmen? Also das ist überhaupt eines der wichtigsten Themen heutzutage, um im Falle eines Schadsoftwarebefalls die Systeme hinterher wieder zum Laufen zu bringen. Und eine weitere Frage, die sich in dem Zusammenhang stellt, werden regelmäßig Updates eingespielt? Ja. Natürlich kann, du hast es ja eingangs erwähnt, beim Einspielen der Updates auch wiederum was passieren, aber im Regelfall dienen die ja dazu, um Sicherheitslücken zu schließen. Ja, dann gäbe es viele andere Themen, die kann ich wirklich nur streifen in der Kürze der Zeit über Makros, Virenschutzprogramme, Passwortrichtlinien, Firewall bis hin zu der Frage, wie werden eigentlich die E-Mails abgesichert, was passiert im Homeoffice, wie werden die Mitarbeiter sensibilisiert. Zwei Fragen will ich vielleicht noch rauspicken, um die es in diesem Check geht, nämlich die Frage, ob das Unternehmen eigentlich weiß, wie es reagieren muss, wenn es einem Cyberangriff ausgesetzt ist. Ja, und natürlich, Gretchenfrage, deckt die Versicherungspolice des Unternehmens eigentlich Cyberrisiken ab? Hat das Unternehmen überhaupt eine Cyberversicherung? Ja. Das Ganze geht natürlich ein bisschen weiter ins Detail als das, was ich jetzt gemacht habe. Das war nur so ein kurzer Überblick über all die Fragen. Man muss eines sagen, wenn man gefragt wird, auf was für einem Level bewegen wir uns da, dann gibt es einen schönen Vergleich. Wir machen hier das Seepferdchen. Die Fragen, Wenn die irgendwann alle positiv beantwortet werden können, was im nahezu keinem Unternehmen der Fall ist, dann heißt das, dass man im Rahmen eines Cyberangriffs irgendwie schwimmend den Beckenrand erreicht. Aber noch nicht mehr.
Aber so manche Olympiasieger hat mal mit dem Seepferdchen angefangen. Deswegen ist das schon der erste wichtige Schritt in die richtige Richtung, gerade für die kleinen und Kleinstunternehmen, bei denen das Thema ja sehr oft sehr stiefmütterlich behandelt wird oder einfach aus Zeit- und Kapazitätsgründen in der Regel ja durch ab und zu mal Updaten und vielleicht einen Virenschutz und eine Firewall dann schon abgefrühstückt ist. Du hast vorher erwähnt, dass das Ergebnis des Ganzen ein Bericht ist. Was konkret kriegt denn der Unternehmer, der Steuerberater, der diesen Cyber-Risiko-Check macht, am Ende an die Hand und was kann er damit anfangen?
Ja, er kriegt einen Status quo. Zunächst mal eine Art Management-Summary am Anfang, wo er wirklich sieht, wie stehe ich im Bereich Cybersicherheit. Und dann kriegt er die einzelnen Handlungsfelder und Fragen im Zusammenhang mit diesen Anforderungen separat aufgelistet, Frage mit der Antwort und den entsprechenden Handlungsempfehlungen. Ja, und dann gilt es natürlich, diese Handlungsempfehlungen umzusetzen. Entweder hat er jemand in der Kanzlei, der das realisieren kann, oder holt sich einen externen Berater und setzt das Ganze um. Natürlich ist das ein laufender Prozess, das heißt, wir haben Veränderungen, die Hardware gewechselt, die Software gewechselt, der Dienstleister gewechselt. Das heißt, es empfiehlt sich natürlich, sowas immer wieder mal zu machen. Ja, und nicht zu sagen, jetzt haben wir es einmal gemacht, jetzt haben wir es einmal umgesetzt und damit ist es gut. Ja, das heißt, man kann dann auch den nächsten Schritt gehen, kann sagen, ich hole mir einen externen IT-Sicherheitsberater oder aber ich gehe noch einen Schritt weiter. Es gibt ja tatsächlich Management-Systeme im Bereich IT-Sicherheit, beispielsweise CISIS 12 ist ein sehr viel niederschwelliger als die große, mächtige ISO 27001. Das heißt, wenn ich dann irgendwann Spaß dran gefunden habe, in Anführungsstrichen, kann ich natürlich einen Schritt weitergehen, kann sagen, jetzt habe ich das abgearbeitet, ich möchte jetzt aber gerne eine Zertifizierung haben, die ich nach außen vorzeigen kann, dann kann ich das als nächsten Schritt gehen. Das heißt, die DienstSpec 2776, die eignet sich hervorragend als Einstieg ins Thema. Wenn ich sage, dabei will ich es bewenden lassen, das reicht mir, dann ist es schon mal eine gute Basis. Es ist aber auch ein guter Kickoff für den Schritt zu einer nächsthöheren Ebene.
Da ist gerade ein ganz wichtiges Thema mit drin gewesen, aus meiner Sicht zumindest, nämlich die Tatsache, dass es sich halt hier immer nur um eine Momentaufnahme handelt. Denn man hat ja bei solchen Audits wirklich oft das Thema, dass Kunden sagen, wir haben jetzt da mal was gemacht, wir haben da vielleicht auch ein paar Maßnahmen abgestellt. Jetzt sind wir ja auf einem guten Stand mit unserer Kanzlei, unserem Unternehmen. Aber das Ganze hat sich gegebenenfalls im nächsten Monat eben schon wieder in Luft aufgelöst, wenn technische Neuerungen auf den Weg gebracht worden sind, wenn einfach der Stand der Technik sich weiterentwickelt hat, wenn es neue Angriffsmethoden gibt, wenn eine Welle wichtiger Sicherheitsupdates nicht installiert wurde. Also das ist ganz wichtig auch hier zu verstehen, dass dieses Thema nicht durch ein einmaliges Audit im Endeffekt erledigt ist, sondern dass es gerade für kleine und Kleinstunternehmen und Kanzleien wichtig ist, da dran zu bleiben. Und sei es auch nur auf einem Basisniveau, sage ich mal, das ist natürlich auch immer abhängig von der Branche, wie intensiv man in dieses Thema einsteigen muss, was da an Datenflüssen und an Angriffsmöglichkeiten überhaupt besteht. Aber eben einfach mal im ersten Schritt rauszufinden, um was geht es überhaupt und wie gefährdet sind wir denn mit dem, was wir tun, und dann aber dran zu bleiben, um das Niveau zu erhalten. Und wir sagen ja im Datenschutz auch immer, wer einmal die Bestandsaufnahme gemacht hat, wäre im Endeffekt, bayerisch gesagt, schön blöd, wenn er dann nicht weitermacht, weil der Aufwand, das Ganze auf dem Laufenden zu halten, ist ja deutlich geringer, als immer wieder von vorne anzufangen. Also ich denke, da ist eben auch diese DienstSpec 27076 ein wunderschöner Einstieg, um dann auch in die laufende Beratung reinzugehen.
Ja, es ist wie in jedem Management-System. Es gibt ja diesen PDCA-Circle, Plan, Do, Check, Act. Und der hat es ja eben an sich, dass er immer wieder von vorne beginnt. Das ist ein ewiger Kreislauf. In zertifizierten Management-Systemen habe ich ja auch alle 3 Jahre in der Regel meine Rezertifizierung. Das ist aber im Grunde zunächst ja gar nicht erforderlich, außer es gibt eine Notwendigkeit, mich zertifizieren zu lassen. Das wird in den nächsten Jahren, denke ich mal, viele Unternehmen können dann auch Kanzleien treffen. Das hängt davon ab, wen man als Mandant hat und welche Forderungen er stellt. Aber zunächst mal geht es ja darum, auf ein gesundes IT-Sicherheitsniveau, auf ein gesundes Cybersicherheitsniveau zu kommen. Und selbst wenn ich das nicht zertifizieren lasse, sollte ich versuchen, wie in einem Managementsystem regelmäßige Checks zu machen und das regelmäßig zu hinterfragen, damit ich mein Niveau halten kann.
Wir kommen hier wunderschön von einem Thema zum nächsten, denn du hast es gerade angesprochen. Viele Steuerkanzleien sind ja auch der Meinung, naja, das Thema IT-Sicherheit ist bei uns auch relativ überschaubar. Viele Kanzleien arbeiten im Rechenzentrum und haben dort für die Daten, die sich dort befinden, natürlich oft auch ein hohes Niveau, was die IT-Sicherheit angeht. Aber wir stellen schon fest, dass immer mehr Mandanten eben entsprechende Anforderungen an alle ihre Dienstleister stellen, auch an Steuerkanzleien. Und ein Stichwort, das Sie vielleicht auch in den Medien schon mitbekommen haben, ist da beispielsweise dieses Thema NIS 2, wo ja auch oft gesagt wird, na, das betrifft ja nur bestimmte Unternehmen, kritische Infrastruktur, große Unternehmen und so weiter. Aber ich glaube, dass das Thema in gar nicht allzu langer Zeit auch für Steuerkanzleien wichtig sein wird, hier einen Standard im Bezug auf die IT-Sicherheit nachweisen zu können, weil eben weil Mandanten, die diesen Anforderungen NIS 2 und so weiter unterworfen sind, diese auch weiterstellen. Wir hatten ja eine ähnliche Entwicklung vor vielen, vielen Jahren schon im Bereich Qualitätsmanagement, als immer mehr Unternehmen sich eben einer QM-Zertifizierung unterworfen haben und diese Anforderungen dann zum Teil eben auch weitergereicht haben an die Steuerkanzleien. Wie siehst du das, Dirk? Wird aus diesem Bereich NIS 2 oder einfach auch anderen Anforderungen, da gibt es ja auch im Bereich der Automobilindustrie und so weiter immer mehr oder immer höhere Standards, was die IT-Sicherheit angeht, wird sich das auf die Steuerkanzleien in den nächsten 1, 2, 3, 4 Jahren auswirken? Oder meinst du,
ich gehe stark davon aus, denn es ist tatsächlich so, dass dieses wie so eine Art Schneeballsystem, dass Unternehmen, die von NIS 2 betroffen sind, nicht nur an ihre Dienstleister diesen Maßstab anlegen, dass sie ein ausreichendes IT-Sicherheitsniveau haben, sondern auch an die Dienstleister ihrer Dienstleister. Und darum ist es wie so eine Art Schneeballsystem. Irgendwann kommt es in den Kanzleien an. Tatsächlich ist es ja auch so, dass die Kanzleien ein Riesenthema haben mit Cybersicherheit. Ja? Und das, was du eingangs gesagt hast, nach dem Motto, die Kanzleien wiegen sich in Sicherheit, weil sie ja große Anbieter haben, es ist nicht mehr so wie früher. Früher war es oft so, dass die Kanzlei 1, 2, 3 Dienstleister hatte, einen großen Softwaredienstleister, vielleicht direkt auch das Haus, bei dem ihre Software entwickelt wird, oder aber einen zertifizierten Systempartner und dann vielleicht noch einen Aktenvernichter und einen IT-Dienstleister. Mittlerweile haben wir kleine Kanzleien, die haben teilweise 10, 20 und mehr Dienstleister, die setzen Schnittstellenkonverter ein, die haben irgendwelche Recruiting-Pages, die haben irgendwelche Dienstleister, die ihre Seiten in sozialen Netzwerken pflegen, die wiederum sind verknüpft mit den Landingpages ihrer Recruiting-Seiten. Also es ist ein Geflecht geworden. Es sind immer mehr Dienstleister, die dazugekommen sind. Und mit jedem Dienstleister, der irgendwo auf Systeme der Kanzlei zugreift, der über eine Schnittstelle verbunden ist, ist ein Risiko verbunden. Ja, und wir hatten tatsächlich, jetzt kriege ich den Bogen vielleicht wieder kurz zurück zu deiner Frage im Zusammenhang mit NIS 2. Wir hatten in den vergangenen Jahren schon Kanzleien, die Standards nachweisen mussten, weil sie große Mandate aus dem Umfeld der Automobilbranche hatten. Das waren damals beispielsweise TISAX-Anforderungen, das würde jetzt zu weit gehen, ist auch ein IT-Sicherheitsstandard. Und wir haben die begleitet bei dem Nachweis, beziehungsweise erstmal bei der Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen, dass sie diesen Nachweis überhaupt erbringen konnten. Also es ist nicht so, dass es nicht schon Kanzleien gegeben hätte, die aufgrund dieser Anforderungen ihrer Mandanten tätig werden mussten im Bereich IT-Sicherheit.
Bevor uns jetzt noch ein Thema einfällt, Dirk, ich glaube, über IT-Sicherheit und Steuerkanzleien können wir sehr, sehr lange reden. Erstmal vielen Dank an dich für deinen Input zu diesem Thema und dass du uns und mir hier heute Rede und Antwort gestanden hast. Ich hoffe, dass wir in Zukunft noch öfter von dir zu bestimmten Themen in diesem Podcast hören werden. Das ist bestimmt auch für unsere Zuhörer ganz interessant. Ja, und damit sind wir wieder mal am Ende einer Episode unseres Podcasts angelangt. Ich hoffe, wir konnten Ihnen heute zusammen einen ersten Einblick zu diesem aus unserer Sicht sehr sinnvollen Weg zum Einstieg kleiner Unternehmen und Kanzleien in die IT-Sicherheit zeigen. Wenn Sie Interesse an diesem Cyber-Risiko-Check haben oder am Thema IT-Sicherheit insgesamt, das hat ja viele Facetten, dann melden Sie sich einfach bei uns auf www.munker.info oder hier in den Shownotes finden Sie unsere Kontaktdaten. Unsere treuen Hörer kennen das bereits. Ich bedanke mich nochmal bei meinem Interviewpartner Dirk heute und aber auch bei Ihnen dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, zuzuhören. Wenn Sie mehr von diesem Podcast hören wollen, dann sollten Sie So geht's sicher jetzt gleich abonnieren. Bis bald.